Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wir sind in der zweiten Stunde und das bedeutet, wir haben Gäste, einen Gast, Gertrud Sänger von der Tübinger Stolperstein-Initiative. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch, vielen Dank.
Es gibt einen Anlass, der 24. Juni, da gibt es die nächste Stolperstein-Verlegung in Tübingen. Um 9 Uhr geht's los am Holzmarkt und da ist ein wenig Neuland. Eigentlich war diese Verlegungsaktion abgeschlossen, aus welchen Gründen auch immer, klären wir gleich noch. Und Sie haben aber gesagt, nee, das wollen wir nicht, für uns geht's weiter. Wie kam das?
Ja, ursprünglich war die Idee der beiden Menschen, die diesen Neustart der Stolperstein-Initiative praktisch initiiert haben. Es gab ja diese 2011 diese ganz frühen Anfänge in der Südstadt von der Eberhardsgemeinde, von der Michaelsgemeinde und von dem Verein Loretina, die ehemaligen jüdischen Bewohner der Südstadt berücksichtigt haben und dann war große Pause. Und 2016 haben Günter Hevelinger und Sigrid Gozek gesagt, wieso eigentlich nichts in der Innenstadt, das muss doch weitergeführt werden und haben diese jetzige Tübinger Stolperstein-Initiative gegründet, die auch seitdem arbeitet und das Ziel war zunächst, die jüdischen Mitbürger zu bedenken, die in Tübingen gelebt haben, die fliehen mussten, die zum Teil deportiert worden sind, umgebracht wurden und mehr war da zunächst mal nicht geplant. Deshalb war das so was zeitlich Begrenztes, wobei ich dazu sagen muss, wir sind auch in dem Bereich noch nicht fertig, wenn man das mal so nennen will, sondern da fehlen uns immer auch noch einige Stellen, die haben wir jetzt auch wieder zurückgestellt, ganz einfach aus dem Grund, weil sich da neue Perspektiven aufgetan haben für die Recherchen, die wir dann einfach auch nochmal berücksichtigen wollten, statt das jetzt so ein bisschen schnell und husch-husch zu machen. Also das heißt, auch bei der nächsten Stolperstein-Verlegung nach dieser im Juni wird es dann auch nochmal Steine für jüdische Mitbürger geben. Aber wir haben das weitergeführt jetzt und das steht bei uns auch in der Gruppe schon sehr lange fest, dass wir auch die Menschen, die unter dem Naziregime leiden mussten, die ich benutze das Wort jetzt doch mal, obwohl ich es gar nicht mag und auch nicht benutzen möchte, die Opfer waren. Aber Opfer, der Opferbegriff ist ja einfach was ganz Schwieriges. Und also die ermordet wurden oder schlimme Repressionen erfahren haben während der nationalsozialistischen Zeit, dass wir auch die mit Stolpersteinen berücksichtigen müssen. Und da ist natürlich gerade hier im südwestdeutschen Raum das Thema Grafeneck ganz präsent. Und wir haben dann angefangen, vor mehr als 2 Jahren in Grafeneck zu recherchieren. Da gibt es zum Glück, und das macht der Computer jetzt auch ganz leicht, eine große Zusammenstellung derjenigen Menschen, die dort ermordet wurden. Und da haben wir uns mal alle, die eine Nennung von Tübingen in dieser Aufstellung drin haben, rausgeschrieben und haben dann von da aus weiter recherchiert. Das ist das eine. Dann gab es aber in unserer Gruppe auch Frauen, die gesagt haben, ach, wir wollen gerne schon mal schwerpunktmäßig bei den politisch Verfolgten anfangen, weil wir da schon vorgearbeitet haben, schon einiges an Wissen haben, was wir da auch einbringen möchten und auch das ist jetzt dran. Und das hat dann dazu geführt, dass wir bei dieser Verlegung jetzt 6 Steine für jüdische Mitbürger und 11 Steine für Menschen, die in Grafeneck ermordet worden sind und 3 Steine für Bürger, die wegen ihrer politischen Orientierung verfolgt worden sind.
20 Stolpersteine werden verlegt am 24. Juni. Können Sie vielleicht noch mal sagen, was das für eine Gruppe ist, wer alles da dabei ist und wie Sie auch dazugekommen sind?
Ja, das ist eine ganz spontane Gruppe, die sich auch so ein bisschen übers Schneeballprinzip weiter verbreitet hat. Ich bin nach einem Vierteljahr etwa eigentlich erst dazu gekommen über eine Freundin. Und bin, denke ich, letztlich auch dazu gekommen, weil das irgendwie mein Thema ist und mich das einfach, ja, herausgefordert hat, diese Arbeit. Wir sind ein sehr bunter Haufen, sage ich jetzt mal. Und das Spannende daran ist, dass wir also von Seniorinnen und Senioren über Menschen, die noch im Berufsleben stehen, bis zu einer Gruppe der Geschwister-Scholl-Schule diese Initiative ausmachen. Und das finden wir ganz schön, diese jungen Leute, die dabei sind. Das kam zustande über eine Lehrerin, über die Julia Murken. Die hatte der Günter Hefelinger einfach mal angesprochen bei der Verleihung des Lilli-Zapf-Preises und einer Veranstaltung mit den Jugendguides. Und einer von denen, der Oskar Otto, hatte diese Ausbildung als Jugendguide gemacht und ist bis heute auch Mitglied unserer Gruppe. Und so kam das eigentlich zustande. Und am Anfang war das noch so ein bisschen über diese personelle Kontaktschiene. Aber mittlerweile ist die Geschwister-Scholl-Schule Teil der Stolperstein-Initiative. Und darüber sind wir natürlich wirklich sehr, sehr froh. Und der Geschichtskurs einmal der Geschwister-Scholl-Schule hat intensiv jetzt über die Grafen Eck-Ermordeten gearbeitet, hat auch die Biografien zu diesen Menschen geschrieben. Dann gibt es noch eine Geschichts-AG dort, die Frau Murken auch macht. Die haben ein wunderbares Vorwort für die Broschüre geschrieben. Also da sind mehrere Verknüpfungspunkte. Und die Schule als Gesamtgemeinde, als Schulgemeinde unterstützt uns da auch sehr.
Also das wurde institutionalisiert durch eine quasi, ja, ne, erste Begegnung und dann ist es jetzt aber fest verankert, ja, sozusagen, ja, dort im Curriculum auch. Ja,
ja, und gehört dazu. Das geht sogar so weit, wenn ich das nochmal eben vorausschicken darf, dass für das nächste Schuljahr geplant ist, dass in diesen Seminarkursen Geschichte und Informatik daran gearbeitet werden soll, dass es so etwas wie eine Stolperstein-App für Tübingen gibt, wo dann vor Ort die Biografien auch abgerufen werden können. Also das ist natürlich was ganz Tolles, was ganz Spannendes.
Dass die Digitalisierung da auch Einzug hält. Ja,
ja, weil das eine wichtig ist für die jüngere Generation, die einfach so unterwegs ist und darauf muss man reagieren, das muss man berücksichtigen, das ist ganz klar.
Ja. Und das sind Ressourcen, die man dann ja auch nutzen kann. Ja,
so genau, auch. Genau.
Wie funktioniert das so im Alltag? Wie oft treffen Sie sich dann auch eben mit Stundenplan, SchülerInnen und so weiter?
Ja, wir treffen uns einmal im Monat in der Regel. Wir haben ein Zuhause in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde. Auch das ist ja was ganz Tolles, dass wir dort einen Raum haben, den wir dienstagsabends dann, wenn wir ihn brauchen, nutzen können. Die führen übrigens auch unser Spendenkonto. Auch das ist was ganz Wichtiges und wir sind sehr, sehr froh darüber, dass die das machen. Das ist eine ganz tolle Sache. Und treffen uns also einmal im Monat für 2 bis 3 Stunden und arbeiten da die Punkte, die jetzt als nächstes anstehen, ab. Ich meine, jetzt in den letzten 4 bis 6 Wochen vor der Verlegung ist das schon zumindest an manchen Stellen Stress pur, was da geschultert werden muss, aber es lichtet sich und wir kriegen das hin. Und bei dieser Verlegung jetzt haben wir ja auch nochmal eine neue Variante dazu, nämlich das Forum Inklusion. Die Elvira Martin ist auf uns zugekommen. Ich persönlich zum Beispiel kannte dieses Forum bis dahin gar nicht. Und mit Frau Martin zusammen dann im nächsten Schritt auch die Tübinger Lebenshilfe und der Habila, dieser Verein, der irgendwie angegliedert ist, auch an das Bruderhaus, glaube ich, und Rappertshofen, auch die sind mit im Boot. Und dadurch wurde das Ganze natürlich breiter, größer, aber auch tiefer. Und das Tiefe ist wirklich eine ganz, ganz große Bereicherung natürlich auch dabei.
Wie viel Vorlauf hatten Sie jetzt zu dieser Stolpersteinverlegung am 24. Juni und welche quasi Aufgabenbereiche gab es da? Was muss man da alles so bedenken?
Ja, können wir mal von vorne anfangen. Also wir haben die Verlegung ja jetzt im Zweijahresrhythmus und den wollen wir so auch beibehalten. 2018 wurde von der jetzigen Initiative das erste Mal Verlegung, damals noch mit vielen, vielen großartigen Gästen aus aller Welt, Angehörigen der Menschen, für die wir damals Steine verlegt haben. Das war für uns alle ein ganz, ganz großes Erlebnis auch, dass diese Menschen dort waren. Und auch für die Gäste war es etwas ganz Besonderes, weil sie darüber auch ganz viel erfahren haben, was sie nicht wussten. Und es war also ein tolles Geben und Nehmen da. Dann haben wir 2020 leider ohne Gäste wegen Corona wieder eine Verlegung durchgeführt. Steht immer noch so ein bisschen im Raum, dass wir die Einladung der Gäste noch nachholen. Und jetzt 2022 eben diese neue Verlegung. Das heißt, wir haben eigentlich immer einen Zeitraum von 2 Jahren, in denen wir recherchieren. Was da jetzt anbelangte, haben wir ja einmal, was die jüdischen Bürger anbelangt, diese Schiene Tübinger Geschichtswerkstatt, die da großartige Vorarbeit geleistet haben, und auch Lili Zapf, die ja aus welchen Beweggründen auch immer schon in den 50er und 60er Jahren versucht hat, die Angehörigen, die Immigranten der ehemaligen Tübinger Bürger wieder zusammen zu kontaktieren und ihre Biografien kurz darzustellen. Also das sind für uns in dem Sektor die wesentlichen Fundamente, von denen wir dann natürlich weiter ausgehen und weiter recherchieren und auch versuchen, noch Neuland zu bekommen. Dann, was die in Grafeneck Ermordeten anbelangt, da war, habe ich vorhin schon gesagt, Grafeneck der Ausgangspunkt. Der nächste Schritt war dann das Stadtarchiv in Tübingen. Dort haben wir großartige Unterstützung bekommen. Das heißt, wir mussten ja erst mal gucken, haben diese Menschen denn wirklich in Tübingen gelebt und wo haben sie gelebt? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt für die Stolpersteinverlegung. Also wir haben eine Person, da konnten wir immer noch nicht rausfinden, wo und ob überhaupt der in Tübingen gelebt hat. Das heißt, für den können wir auch keinen Stein verlegen, weil wir ja nicht wissen, wohin mit dem Stein, ne? Also das ist mal der erste Schritt. Dann ist natürlich ein großer Punkt das Fahnden, das Herausfinden, das Kontaktieren von Angehörigen, was ganz schwierig ist und wo wir auch nicht sehr viele Bezugspunkte gefunden haben. Dann haben wir Kontakte aufgenommen mit den Heilstätten, aus denen die Menschen nach Grafeneck verlegt wurden. Die sind zum Teil sehr, 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 nee, nicht nur zum Teil. Also da sind wir offene Türen eingelaufen, das muss man wirklich sagen. Die waren sehr, sehr erfreut über unsere Nachfragen, haben uns gegeben, zur Verfügung gestellt, was auch immer sie haben, was unterschiedlich viel ist. Also es sind ja ganz viele Akten auch verloren gegangen, verbrannt in den Zwischenlagerungen. Gut, vieles ist jetzt nochmal 1990 in Sonnensteig oder in Pirna wieder aufgetaucht, aber muss auch noch detaillierter bearbeitet werden. Also das waren dann so die nächsten Schritte.
Viel Recherche, also der allergrößte Teil der Arbeit ist die Recherche. Und zwar vor allem zum Wohnort, aber auch zu den Biografien der Personen dann.
Genau. Und das ist natürlich dann auf der anderen Seite auch so, wir sind keine Fachleute, ne? Das heißt, uns geht das auch nicht so ganz flott von der Hand, sowas zu machen. Und wir machen das sehr, würde ich schon behaupten, sehr gewissenhaft mit den verschiedensten Unterstützungen. Wie gesagt, vom Stadtarchiv zum Beispiel, was wirklich ganz toll war. Und versuchen damit dieses Bild, Lebensbild wieder erstehen zu lassen und diese Personen wieder ein bisschen lebendig werden zu lassen. Krankenakten gehören auch noch dazu. Also es gibt, wenn die Menschen vorher in Tübingen in der Klinik für Nerven- und Gemütskranke, wie es ja immer noch dort über dem Eingang steht, als Patienten waren, dann sind sehr häufig im Uni-Archiv noch die Krankenakten, die man lesen kann, Das ist eine ganz mühsame Geschichte. Das ist zum Großteil in Sütterlin. Wer kann das heute noch lesen und dann noch handschriftlich mit Bleistift so schnell mal eben dahin? Es gibt dann auch Lücken bei der Recherche natürlich, ja. Eben auch unter diesem Aspekt, dass wir keine Fachleute sind. Aber wir haben es hingekriegt.
Und die soweit. Krankenakten haben Sie auch bekommen?
Die darf man vor Ort einlesen. Ach, darf man vor Ort einsehen. Ja. Dadurch, dass das alles so lange Zeit zurückliegt, darf man das zu Forschungszwecken vor Ort einsehen. Und also für uns ist es so, es gibt eine Äußerung von Götz Ali darüber, dass er gesagt hat, man hat den Menschen alles genommen, man hat ihnen ihre Namensrechte, ihr minimales Menschseinsrecht praktisch genommen mit der Ermordung, und es ist unsere Pflicht, und das ist wohl auch datenschutzmäßig so festgelegt, dass die Menschen, die vor 1945 ermordet worden sind, dass dafür eine Datenschutz nicht besteht. Ja, natürlich muss man das sehr sensibel behandeln, das ist ganz klar, auch was irgendwelche Diagnosen anbelangt, da ist schon sehr viel, also da darf nicht alles an die Öffentlichkeit kommen, was man da so liest, das ist eine Verantwortung auch, die man da übernimmt, aber ich habe das Gefühl, das haben wir auch ganz gut hingekriegt.
Und dann am Ende quasi dieser zweijährigen Recherchearbeit bekommen die Personen, die ausgewählt und recherchiert wurden, einen Stolperstein an den Ort ihres letzten bekannten Wohnortes. Ja. So ist es doch,
ihres letzten frei gewählten. Frei. Das ist was ganz Entscheidendes. Das war ja auch der Ursprung mit den jüdischen Bürgern, nicht? Die wurden ja zum Teil dann irgendwie zunächst mal zwangsumgesiedelt oder wurden in Judenhäusern zusammengefasst und so weiter, was hier in Tübingen wohl nicht der Fall war, aber trotzdem. Und deshalb des letzten frei gewählten Wohnortes und nicht dessen, wo sie sich hin geflüchtet haben und so weiter.
Das sind dann Messing Platten, die der Künstler Günther Demnig immer selber verlegt. Wann hat er damit angefangen eigentlich?
Oh, wenn ich das mal wüsste. Ich glaube 98, wenn ich das richtig weiß. Aber da will ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Er macht das schon sehr lange. Es ist spannend für mich zumindest, wie das ein Teil seines künstlerischen Konzepts auch ist, das er hat. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir in unserem Rahmenprogramm dies Jahr am Vorabend der Verlegung einen Vortrag von ihm hören in der Kreuzkirche in der Peierstraße, wo er sein künstlerisches Konzept darlegt und speziell dann auch auf die Stolpersteine einlegt. Ihm geht es schon um Spuren. So mal ganz allgemein, ja. Und er hat das erste in Köln verlegt und da war überhaupt nicht klar, was das wird. Und ist jetzt ja wirklich zu dem weltweit größten dezentralen Denkmal überhaupt geworden mit nahezu 90.000 verlegten Steinen. Das ist also wirklich ungeheuerlich, was dieser Mensch da gearbeitet hat. Er verlegt sie übrigens nicht alle selber. Am Anfang fängt er schon an und hat alle selber verlegt, aber wir sind ja jetzt nun in der vierten Generation dabei. Er kommt zu uns, er verlegt die ersten 6 Steine und dann geht er weiter. Das wird immer so zusammengelegt. Er kommt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, aus Konstanz und geht dann weiter nach Heilbronn und verlegt hier die ersten 6 Steine. Und hat immer dabei ja jemanden vom Tiefbauamt, das ist klar, es gibt ja Gasleitungen und sonst was auch in Tübingen, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Und der Herr Ollenberg, der das macht, der hat das auch von Anfang an gemacht und ist da mittlerweile auch schon Profi, das ist also schon ein ganz tolles Team, die beiden. Und der Michael Giese aus unserer Gruppe, der wird diesmal dann der Assistent sozusagen von Herrn Ollenberg, und die beiden werden das dann den 7. bis 20. Stein zusammen verlegen. Aber wir haben mal im Vorfeld die Hauseingänge alle fotografiert, da wo die Steine hin sollen und wo es uns nicht so ganz klar ist. Das werden wir dann auch im Vorfeld noch mit Herrn Demnig besprechen, was er dazu meint, wie wir das jetzt am besten lösen können.
Ist auf jeden Fall untrennbar mit ihm und seiner Person verknüpft, und er hat quasi auch Recht abzulehnen, sozusagen.
Ja, ja, er hat das Recht abzulehnen. Wir haben das diesmal gehabt bei einem Menschen, der politisch verfolgt wurde, hier in Tübingen. Der war SPD-Gemeinderat, wurde natürlich 33 sofort ausgeschlossen aus dem Gemeinderat und als SPD-Mitglied verfolgt. Und war ein sehr verdienstvolles Gemeinderatsmitglied und wurde schwerst verfolgt dann in Tübingen und wirklich schikaniert und drangsaliert, wie man es sich nur denken kann. Und hat dann letztendlich, war auf dem Heuberg in Lagerhaft und so weiter und hat dann letztendlich unter diesem enormen Druck, wo man auch seinem Sohn verboten hat zu studieren, mit dem Studium anzufangen und so weiter. Unter diesem enormen Druck hat er dann zugestimmt und ist in die NSDAP eingetreten. Und damit ist es für Gunter Demnig ein No-Go, dass er einen Stein kriegt. Das mutet uns alle sehr hart an, aber ich denke, es ist verständlich, weil das sonst alle anderen Steine auch irgendwie in Frage stellt. Und deshalb finde ich es gut, dass es diese Instanz gibt sozusagen, die uns da auch sagt, nee, Leute, so nicht. Wir machen nach diesem Schema unsere Vorgaben. Da müsst ihr euch, und das finde ich auch toll, die haben dann auch einfach gesagt, nee, Mensch, überlegt euch da was. Dem könnt ihr auch anders gerecht werden, ja. Also das geht durchaus. Oder bei einem anderen auch politisch Verfolgten, den wir jetzt nochmal zurückgestellt haben, wo die dann in der Zentrale vom Gunter Demnig, die überprüfen das ja schon durchaus alles, festgestellt haben, hey Leute, der hatte auch eine Frau, die in der KPD war, und bitteschön, dann aber bei den Stein, ja. Und war dann aber so kurzfristig, dass wir mit unseren Recherchen da nicht mehr so schnell nachkamen. Und den haben wir jetzt einfach nochmal 2 Jahre zurückgestellt, um dann die beiden zu berücksichtigen. Also sowas gibt es schon.
Also die gucken sich das ganz genau an und überprüfen das nicht alles Gunter Demnig alleine, sondern das ist auch...
Er hat einen Mitarbeiterstamm, einen sehr erfahrenen. Und das ist also für uns als ja noch relativ neue Gruppe auch wirklich sehr, sehr hilfreich, auch wie so ein Stein auszusehen hat zum Beispiel oder so.
Werden die hier dann fertiggestellt oder
Aussehen? Mittlerweile schlägt er die nicht mehr selber, sondern hat einen Mitarbeiter, der das macht, einen Künstler. Die Künstler sind ja auch immer froh, wenn sie einen Brotberuf nebenbei haben, der sie so am Leben erhält. Er bringt die mit.
Also der macht die alle quasi in seiner Werkstatt oder mit seinen
VertragskünstlerInnen.
Genau. Und
ich weiß nicht, wo diese Werkstatt genau ist, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, aber er bringt die dann mit und dann werden die restlichen umgeladen und wir verlegen die weiter. Es sind ja im letzten Jahr am Holzmarkt auch mal 2 Steine von uns verschwunden, die vom Ehepaar Katz, da war eine Baustelle, danach waren die Steine weg. Keiner weiß woher. Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass es irgendeine Unachtsamkeit war und nicht eine irgendwie Aktion. Die schicken die dann mit der Post. Da haben wir dann die Steine wieder neu geordert und die durften wir auch selber verlegen. Wir haben gesagt, die kommen da wieder hin. Wir haben da eine kleine Feier dazu gemacht. Also die liegen jetzt wieder. Und dort am Holzmarkt 2 kommt jetzt auch noch bei der jetzigen Verlegung der erste Stein als neuer Stein dazu. Der ist für die Mutter dieses Ehepaares, die sehr viel im Hause ihres Sohnes geweilt hat, die zwar auch auf dem Österberg eigentlich wohnte, aber eigentlich den größten Teil ihrer Witwenzeit dort in dem Haus verbracht hat.
Und kriegt deswegen dort ihren Stein.
Ja, genau, damit die Familie auch wieder zusammengeführt wird. Das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt.
Was steht alles drauf? Viel passt da ja nicht drauf. Wie sind die Seitenlängen? 12?
10x10.
10x10.
10x10, ja. Nee, da passt nicht so viel drauf. Aber ich denke, ein Punkt ist natürlich, deshalb ist die App dann ganz gut, die es irgendwann mal gibt. Aber ich denke, das, was draufsteht, reicht aus, um eine Vorstellung dazu bekommen, wenn man nicht so ganz unbedarft ist, was da passiert ist und eine Vorstellung von dieser Person zu bekommen. Also es ist der Name natürlich das Allerwichtigste, das Geburtsdatum und dann, wenn man so will, Schlagworte oder Stationen der Verfolgung. Also bei den jüdischen Mitbürgern steht dann drauf Flucht, wohin? Gestorben, dann und dann. Oder bei den Menschen, die deportiert wurden und da ja auch oft mehrere Stationen durchgegangen sind, werden dann die einzelnen Stationen aufgezählt, ja. Bei den Grafeneck-Opfern auch, wird dann erst aufgeführt, in welcher Heilanstalt die zunächst waren und ab wann. Und dann, wann sie nach Grafeneck kamen und ermordet worden sind. Das ist ja immer ein identischer Tag. Die sind da ja nicht länger gewesen, sondern sind dorthin gebracht worden und sofort ermordet worden.
Ist es irgendein besonderes Messing oder? Nö, ganz normale Legierung und das hält auch die Anforderungen im...
Ja, die werden geputzt. Die werden geputzt regelmäßig, zweimal im Jahr. Jetzt gerade sind wir wieder bei der Runde dabei. Dann werden sie vor dem 9. November nochmal auf diesen Erinnerungstag hin geputzt. Und es gibt auch ein paar Stellen, wo die Menschen, die in den Häusern, vor denen die Steine liegen, die zwischendrin auch nochmal selber putzen. Und oder wir putzen sie, in einigen wenigen Fällen haben wir das auch gemacht, wenn es einen besonderen Anlass gibt. Es gab hier bei dem Herrn Spiro in der Südstadt den 100. Geburtstag und da haben wir den Stein geputzt und dort Blumen hingelegt. Mit den Blumen ist das so eine Sache, die finden schnell Freunde.
Laufen mit,
ja.
Muss man was Besonderes beachten? Wie putzt man Messing? Darf man irgendwas nicht nehmen?
Ja, da darf man also keine Sachen nehmen, die das verkratzen oder verätzen, ja, oder so irgendwelche scharfen Drahtschwämme oder so etwas. Dann, es gibt so eine Messingpolitur und dann mit Wasser hinterher abwaschen. Das geht ganz gut.
Und dann glänzt es wieder.
Ja, und was das Schöne an dieser diesen Putzaktionen ist, also zum einen finde ich ganz toll, im November putzen immer die Jusos hier in Tübingen. Die haben da irgendwann das mal vorgeschlagen. Sie würden das gerne machen. Das ist einfach auch was Schönes, wenn diese ganzen Dinge, die anfallen und diese Arbeit nicht nur bei der Initiative bleibt, sondern wenn das Kreise zieht, ja, das ist ja was Wichtiges, ist ja ein Teil der städtischen Gemeinschaft sozusagen, ne? Und ja, das ist das eine. Und das andere, was so meine Erfahrung ist und was ich auch von anderen Gruppenmitgliedern gehört habe, ist, dass es zum Teil zu sehr, sehr guten Gesprächen kommt, wenn man da in der Stadt kniet und putzt und Passanten vorbeigehen und sagen, was machen Sie da und warum machen Sie das? Und so, das ist ein reiches Geschenk, so etwas auch zu machen. Das kommt da ganz viel Schönes zurück auch.
Haben Sie es auch schon erlebt,
ja,
beim Putzen?
Ja, dass die Menschen da einfach auch nachfragen und dann nach der Biografie fragen und man sich auch darüber austauschen kann, warum das jetzt so wichtig ist, ja, dass sie danach fragen. Die erzählen dann oft eben auch, wo sie auch schon solche Steine erlebt haben oder manchmal sind es sogar Menschen, die in so einer Initiative mitgearbeitet haben in einer anderen Stadt oder so. Das ist ja auch nochmal, das ist auch das Tolle an diesem Konzept, denke ich, dass man sich da auch so vernetzen kann, ne? Also wir haben ja auch Kontakte zum Teil zu anderen Stolpersteingruppen und auch das ist was ganz Wichtiges und was ganz Gutes und sich da auszutauschen und zu beraten und so weiter.
Da besteht eine Verbundenheit dann auch, ja.
Ja.
Aber es gibt ja immer wieder auch Stimmen, die diese Art der Erinnerungskultur kritisieren. Also ein Argument ist ja, man tritt quasi auf die Opfer mit Füßen. Was sagen Sie denen?
Ja, das ist... Also ich sage immer, das ist ein Totschlagargument, weil das kann man so nicht widerlegen. Gunter Demnig selber macht es, er widerlegt es. Ich kann das hier nur so wiedergeben, ich habe das nicht überprüft, dieses Argument. Der hat gesagt, in Rom, im Vatikan, sind die Grabplatten, über die möglichst viele Menschen drüberlaufen und die schon fast abgewetzt sind vom vielen Drüberlaufen, das sind die von besonders... spirituell wichtigen Persönlichkeiten. Ja, also das ist eine Ehre, wenn da viele Menschen drüber laufen. Das könnte man durchaus, auch wenn es kein Grabstein ist, sondern eben dieser Stolperstein, könnte man auch für die Stolpersteine in Anspruch nehmen. Ich für mein Gefühl, und das habe ich auch von vielen anderen Menschen gehört, wenn man sie wahrnimmt, tritt man nicht drauf. Man tritt unter Umständen aus Unachtsamkeit drauf. Das ist schon richtig. Aber wenn man sie wahrnimmt, nicht. Und man muss stehen bleiben. Und, muss ich wieder Gunter Demnig zitieren, man muss sich verbeugen, um sie zu lesen. Weil sie auf dem Boden liegen, muss man runterschauen. Und man verbeugt sich damit vor diesem Stein. Das finde ich auch eine sehr schöne Geste, die damit verbunden ist. Und ich habe es jetzt letzte Woche erst wieder erfahren, dass jemand zu mir gesagt hat, gerade auch hier in Tübingen, ich sehe den Stein, ich halte an, ich lese ihn. Ich gucke auf das Haus, es ist ja auch immer ausgerichtet auf Eingang oder Hausnummer oder möglichst beidem, und ich merke, es macht was mit mir, diese Wahrnehmung und dieses Stauen, dieses Schauen, dieses Innehalten, und das, denke ich, ist das Entscheidende daran, und damit haben diese Menschen wieder einen Ort unter uns gefunden.
Hier in Tübingen hat es ja auch relativ lang gedauert, Sie haben das ja vorhin auch erzählt, bis es von der Südstadt quasi in die Altstadt kam. Inzwischen ist die Stadtverwaltung, Tiefbauamt da sehr unterstützend, aber es gab auch da hat es eine Weile gedauert und es gab Widerstände zu überwinden. Wie können Sie sich daran noch erinnern und das noch auch erklären?
Ja, es gab Widerstände. Wir haben das vorgetragen. Das waren damals noch Günter Hevelinger und Sigrid Gozek. Ich weiß gar nicht, ob da noch jemand dabei war. Die haben das in einer Art PowerPoint-Präsentation vorgestellt, das ganze Projekt und die ganze Arbeit bei Herrn Palmer. Und der war dann dagegen, mit eben diesem Argument, dass da auf diesen Steinen herumgetreten wird. Und dann auch noch so diese Vorstellung, dass der Künstler ja damit jetzt nochmal Geld macht und so. Also dieser finanzielle Aspekt ist da auch immer noch so im Raum gestanden. Und dann waren wir natürlich zunächst mal etwas brüskiert und haben gedacht, nee, das geht nicht, da lassen wir uns nicht einfach jetzt so kappen. Das war vor dieser 2018-Verlegung, muss 2016, denke ich, gewesen sein. Es gibt ja noch den Kulturausschuss, und dann haben wir das eben über diesen Kulturausschuss. Wir haben dann sehr viel Arbeit gehabt, wir haben wirklich die ganzen Mitglieder des Kulturausschusses uns aufgeteilt und haben die alle persönlich angesprochen, ihnen nochmal dieses Projekt ans Herz gelegt und dann nochmal in der Gänze des Kulturausschusses nochmal unser Projekt vorgestellt, und dann ging das durch. Dann hat der Kulturausschuss dafür gestimmt, und mittlerweile ist es so, dass wir vom Kulturamt da wirklich auch sehr unterstützt werden und sie unsere Arbeit wirklich sehr achten und anerkennen. Darüber freuen wir uns natürlich auch einfach, weil es ist ja immer schwierig, wenn es anders ist. Und ich möchte auch an dieser Stelle noch dazu sagen, dass wir es in Tübingen bislang noch nicht erlebt haben in all den Jahren, dass es irgendwelche negativen E-Mails gab oder dumme Telefonanrufe oder so irgendwie etwas. Das gab es in Tübingen nicht. Es gab eine, also es ist so, dass wir empfinden, dass es eine ganz breite Unterstützung auch der Tübinger Bevölkerung gibt. Also was man auch immer wieder im persönlichen Gespräch hört, ja. Und was man auch daran sieht, behaupte ich jetzt einfach mal so, wir finanzieren uns ja nur aus Spenden und haben damit diese ganzen Projekte auch bislang finanzieren können. Und ich denke, auch daran sieht man so eine große Solidarität der Bevölkerung. Also Tübingen trägt das mit, sage ich jetzt mal, und das ist schön so.
Aber es war reichlich Lobbyarbeit nötig, dann
ja,
auch mal,
richtig,
um das hinzukriegen. Wie viel kostet ein Stein? Oder wie viel sind insgesamt da? Was fällt da an, wenn jetzt 20 Steine verlegt werden?
Ja, ein Stein kostet 120 Euro. Das kostet er schon seit 12 Jahren, glaube ich, meine ich zu wissen. Und es wird wahrscheinlich wohl auch jetzt dann irgendwie teurer. Der Zementpreis steigt, der Metallpreis steigt. Also ich habe mal ein Interview im Südwestfunk gehört von Gunter Demnig, da hat er gesagt, naja, also sie müssten jetzt wahrscheinlich schon mal gucken, dass sie rumkommen mit den Preisen, aber es bleibt bezahlbar. Ja, es bleibt wirklich bezahlbar. Und das ist auch eine Frage der Menschen. Wenn wir so rumgehen und nach Spenden fragen oder drum bitten, dass die dann sagen, ja, ist gut, was kostet denn ein Stein? Den zahlen wir dann. Ja, oder auch so jemand wie die Einrichtung Maria Berg, als wir dort nachgefragt haben, für den Walter Schwarz, der dort in der Einrichtung war und dann in Grafeneck ermordet worden ist, die gesagt haben, nee, wir haben keine Unterlagen von ihm, außer einen Brief, den die Mutter später mal geschrieben hat. Das sind für uns so die einzige Quelle. Aber wir freuen uns unheimlich und bitte schicken Sie uns die Rechnung für den Stein. Wir wollen den gerne zahlen, ja. Also es ist so eine Verantwortlichkeit auch von der Seite da.
Und so kamen die Kosten auch immer dann rein.
Die kamen immer dann rein, ja.
Keine versteckten Kosten auch noch.
Bitte, dann. Die versteckten Kosten auch, auf jeden Fall, ja. Also
welche gehören da noch dazu?
Dann? Natürlich, die Broschüren gehören dazu, die Flyer gehören dazu. Das ist uns aber einfach auch wichtig, dass wir eben diese Öffentlichkeit schaffen, ja, und die Bevölkerung mit einbeziehen, sie einladen, auch bei dieser Veranstaltung dabei zu sein. Und die Broschüren werden zum Großteil allerdings zum Selbstkostenpreis verkauft. Also das finde ich auch legitim. Das ist ja ein ganz stattliches Heft, was da entsteht und ist sorgfältig und gewissenhaft und gut gemacht. Und wir gucken da aber auch, dass wir den Preis bei 10 Euro halten. Dann gibt es immer noch genug Stellen, die aus welchen Gründen auch immer die diese Broschüre so bekommen. Und das letzte Mal haben wir zum Beispiel, dass wir den Spendern, die uns mehr als, also ab 100 Euro, die haben dann eine Broschüre gekriegt, ja, als Dank dafür oder so. Also sowas werden dann immer auch noch welche verteilt.
Aber das gibt es zu jeder Aktion, gibt es dann eine Broschüre mit den jetzt zum kommenden 24. Juni sind dann alle 20 Biografien dann auch ausführlich.
Ja, und wir haben diesmal auch etwas aufgenommen in der Broschüre, was ich auch gut und wichtig finde, nämlich natürlich ein etwas umfassenderes Vorwort jeweils als Begründung, was machen wir eigentlich und warum machen wir das und warum ist uns das wichtig? Das hatte ich ja eingangs schon gesagt, das hat die Geschichts-AG geschrieben. Und dann haben wir vor den Biografien der Menschen, die in Grafeneck ermordet worden sind, einen 5 Seiten umfassenden Artikel, den der Thomas Stöckle, der Leiter des Archivs der Gedenkstätte Grafeneck, extra für unsere Broschüre geschrieben hat, als ich ihn drum gebeten habe. Das ist natürlich auch nochmal was ganz, ganz Gutes. Dann sind zu den Biografien, die wir geschrieben haben, und das finde ich auch was ganz Tolles, 2 gemalte Bilder und 10, glaube ich, kurze Texte in einem Schreibworkshop in der Lebenshilfe entstanden von Menschen mit Einschränkungen, die zum Teil in der Gruppe, zum Teil aber auch alleine, zum Teil auch in Partnerarbeit ganz kurze Texte. Wir haben unsere Biografien zur Verfügung gestellt, noch im Rohzustand sozusagen, und sie haben aufgrund dieser Biografien ganz kurze Texte geschrieben, was ihnen da wichtig ist, und die reduzieren nochmal aufs Wesentliche, finde ich, und sind großartige Texte geworden. Die sind dann da drin. Dann ist der letzte Teil der Broschüre, sind die 3 politisch Verfolgten, und dazu hat uns der frühere Bürgermeister Gerd Weimer auch einen sehr umfassenden, 3,5 Seiten langen Artikel über Tübingen im Nationalsozialismus, also die politische Seite, geschrieben, der dem vorangestellt ist, um einfach auch so ein bisschen zu erklären, was war da eigentlich, der was Kontext. Ging dem voraus? Ja, genau.
Also Inklusion ist eben ein wichtiges Thema, ja, mit den eben 11 Grafenecke-Biografien, aber eben auch politische Verfolgung. Ist das insgesamt Neuland, nicht nur für hier, sondern gab es das schon mal woanders dann auch? Oder?
Ja, das gab es schon. Das gab es schon. Also ich habe das auch schon in anderen Städten so erlebt, aber wir haben das jetzt einfach mal so gewagt und das war für das Büro Demnig überhaupt keine Frage, dass das so ist.
Und Grafenegg ist ja nun mal auch ein einschneidendes Ereignis gewesen dort, die Aktion T4, und sie ist ganz nah an, ja, Tübingen.
Ja, also, es fand ja in Tübingen auf dem Schloss, was wenige Menschen wissen, der Grafenegg-Prozess statt 1948, ja, wo dann die Täter glimpflichst verurteilt wurden und nach ganz kurzer Zeit wieder frei waren. Nicht? Also es gibt da ganz, 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 ganz feste Verbindungen auch zu Tübingen, und umso wichtiger ist es einfach auch, dass man das hier in Tübingen aufgreift. Und ich war auch, das war auch so ein Gespräch bei, als ich um Spenden gebeten habe, dass jemand zu mir gesagt hat, ja, aber das waren doch keine Tübinger Bürger. Dann habe ich gesagt, ja doch, sehr wohl. Ja, von Tübingen aus sind Menschen, ja, also das war unverständlich. Und es ist ein Thema, was immer noch mit ganz, ganz, ganz großen Tabus belegt ist und wo man immer noch auch ganz sorgfältig vorgehen muss, was aber einfach ans Licht gehört. Hier der Flyer vom Forum Inklusion, das finde ich ganz gut, der hat ja oben so als Motto, dass das ans Licht kommt. Das ist ein Zitat von der Schwester eines in Grafenegg ermordeten Jungen, der war damals, glaube ich, 7, aus Mössingen. Da hatte die Frau Martin vom Forum Inklusion mit dieser Schwester mal ein Gespräch geführt, und die hat, von der stammt dieses Zitat, dass das mal ans Licht kommt, ja. Und das ist was Wichtiges.
Die mehr als 10.000 Ermordeten, da wurde der quasi industrielle Mord vorbereitet.
Ja.
Also auch Vorreiter sozusagen, ne, im negativen Sinne.
Unbedingt.
Und da gibt es ja, sind wir auch hier schon beim Rahmenprogramm, da gibt es ja noch einiges rund um die Stolperstein-Verlegung am 24. Juni, zum Beispiel auch dieses Theater. Hier bleiben Spuren nach Grafenegg, ein Projekt vom Theater Die Tonne in Reutlingen.
Ja, ja, das ist ein wirklich großer Brocken, den wir uns da vorgenommen haben, aber ein toller, und ich finde es wirklich ganz großartig. Und es sieht auch so aus, dass wir dieses großartige Theaterstück auch finanziert kriegen und hinbekommen, und dass die das hier nochmal spielen, was für die übrigens keine Frage war und die sofort eigentlich dabei waren, die auch unsere die Druckvorlagen für die Broschüre schon bekommen haben. Das heißt, die beziehen das auch mit ein, die beziehen Tübingen auch mit ein. Das ist so in ihrem Konzept mit drin, das finde ich ja auch nochmal was ganz Schönes, und dass das als Straßentheater auf dem Tippwahlvorplatz stattfinden kann dann an dem Samstag. Das ist schon was ganz, ganz Tolles. Das ist ja an dem Samstag ab 17 Uhr dann auf diesem Tippwahlvorplatz, und da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf, da nochmal einen ganz anderen Aspekt auch auf dieses Thema zu bekommen. Ja, das ist wirklich schon eine ganz gute Sache.
Ein absolutes Highlight, ja.
Ja, ja.
Also Programm von Donnerstag, 23. Juni, mit dem Vortrag von Gunter Demnig über die Stolpersteine-Entstehung. Dann die Verlegung am Freitag, dem 24. Genau. Juni auch. Das ist ja auch ein langer Tag, 9 bis
das
18
wird heftig,
Uhr.
Ja, 9 da haben Stunden. Wir uns etwas übernommen, fürchte ich. Aber wir kriegen es hin. Und wir haben jetzt sogar auch nach vielem, vielem Hängen und Würgen einen Bus bekommen, der uns von Ort zu Ort fährt. Und ja, dann wird es möglich sein.
Also es verteilt sich über die ganze Stadt. Los, ja, geht's am Holzmarkt und dann übers Nonnenhaus, Herrenberger Straße ist dabei, die Uhlandstraße, da ist dann die Mittagspause, aber auch dann wieder Ulrichstraße, Hegelstraße wieder im Süden, und am Ende dann ist die Peierstraße dran.
Genau. Genau.
Aber ein langer Tag wird das, ja.
Ja, das ist wahr.
Mit Verlegung. Und dann gibt es noch zwei weitere Veranstaltungen im Rahmen dieser,
zwei noch. Das eine ist dieses, was das Landratsamt in dem Zusammenhang jetzt nochmal organisiert hat. Das ist ein Vortrag über die Recherchearbeiten speziell zu diesen Aktionen T4 und auch diesen Kinderaktionen. Die haben irgendwie noch einen erweiterten Namen, T4.
14F13.
Ja, genau. Sagt einem so gar nichts. Ne?
T4 ist schon irgendwie bekannt, aber 14F13, ja, so, ne? Ne, war mir auch nicht geläufig.
Ja. Das ist auch bei dem Aktion T4 so, dass das noch nicht der richtige allgemeine Konsens ist bei den Menschen, mit denen man sich unterhält. Wir haben uns jetzt zum Teil auf Euthanasie-Aktion T4, wobei Euthanasie alleine ja gar nicht geht. Es ist eben kein gnädiger Tod, kein schöner Tod, so wie das Wort bedeutet. Ja, aber gut, man muss es irgendwie kommunizieren können. Und dieser Mensch, der diesen Vortrag hält, der Christian Hoffmann, der hat sich sehr intensiv mit den Recherchearbeiten auseinandergesetzt, ist vom Landesarchiv in Ludwigsburg, die ja auch da schwerpunktmäßig arbeiten, und der wird im Landratsamt da diesen Vortrag um 18.30 Uhr am Dienstag halten. Und dann gibt es eben noch speziell, aber nicht nur, an die Adresse von Schülerinnen und Schülern in der Mensa-Uhlandstraße am Dienstag, dem 5. Juli um 18 Uhr diesen Film Grafeneck 1940 vom SWR, der auch einen Tübingen-Bezug insofern hat, dass der Hans Dapp da über seine Großmutter berichtet in diesem Film und deren Spuren auch verfolgt werden. Und dann gibt es aber noch zwei weitere Personen. Einmal einen Mann, der über seinen in der Kindheit in Grafeneck ermordeten Bruder spricht und dessen Weg so ein bisschen verfolgt, und einer, der den Weg seines Vaters erfolgt. Und da soll dann auch im Anschluss daran die Möglichkeit zu einem Gespräch stattfinden.
5. Juli, 18 Uhr in der Mensa-Uhlandstraße, Filmvorführung Grafeneck 1940. Genau. All das Teil des Begleitprogramms von der Stolpersteinverlegung am 24. Juni. Jetzt schauen wir zum Abschluss aber doch nochmal auch uns die ein oder andere Biografie an. Wen picken Sie jetzt heraus, exemplarisch für die 20 Personen, die mit den Stolpersteinen gewürdigt werden?
Ja, ich fange mal, wir haben ja jetzt drei Gruppen, für die wir Steine verlegen. Ich nehme mal aus der Gruppe der jüdischen Bürger den Hans Zidower. Das war ein Mann, der hier als Geschäftsmann in Tübingen, zunächst als Angestellter, der war Schaufensterdekorateur und Innenraumdekorateur, hat hier bei verschiedenen Geschäften gearbeitet, hat sich dann selbstständig gemacht und hat dann aber festgestellt, dass das zunehmend schwieriger wird mit der Machtergreifung, ist geflohen dann 1900, ich weiß es nicht ganz genau, muss ich gestehen, ich glaube 34 war es, über Prag, war zunächst in Prag, hat dort auch geheiratet, hat dann aber, nachdem die Deutschen in der Tschechoslowakei einmarschiert sind, ist er weiter und hat sich darum bemüht, nun wirklich zu fliehen. Hatte ein Visum, auch eine Schiffspassage, die dann aber sehr abenteuerlich verlief, nach Palästina. Das war wohl irgendwie, sind sie da wohl ziemlich reingelegt worden. Also es war ganz, ganz schwierig, dann wirklich letztendlich dort anzukommen. Die waren über einen langen Zeitraum auf diesem Schiff gefangen, weil das Schiff gar nicht landen konnte. Auch, was damals ja nicht so selten war, aber eben auch, weil dieses offensichtlich ein nicht ganz wirklich ehrlicher Deal gewesen ist. Er hat dann in Israel gelebt, hat dort auch gearbeitet und konnte aber in diesem Land, hatte viele Kontakte auch zu anderen ehemaligen Tübingern, konnte aber dort irgendwie nicht heimisch werden, auch klimatisch einfach nicht heimisch werden und kam dann zurück nach Tübingen. Das finde ich jetzt auch mal ganz interessant und hat hier auch wieder gearbeitet und gelebt noch über viele Jahre und ist dann letztendlich beerdigt worden in Stuttgart-Cannstatt auf dem jüdischen Friedhof dort. Aber er hat wieder hier gelebt. Das ist mal der eine. Wenn ich jetzt den Ernst Walter Schwarz nehme, den hatte ich vorhin schon ganz groß angesprochen, aus der Gruppe derer, die in Grafeneck ermordet worden sind. Da habe ich ja schon was dazu gesagt. Nein, dann nehme ich mal die Anna Steinhilfer aus der Siebenhöfestraße 55. Das Haus steht nicht mehr, das erleben wir ja immer wieder. Aber da gibt es jetzt einen Neubau und in dem Gehweg vor dem Neubau wird dann der Stein verlegt. Da hatte Manfred Handke schon mal drüber geschrieben im Schwäbischen Tagblatt und so kamen wir drauf. Mit dem habe ich ein Gespräch geführt und der hat mich dann darauf hingewiesen und hat gesagt, da gibt es noch einen Neffen, Großneffen, der kann Ihnen da sicher auch was dazu sagen. Und das hat uns dann dazu bewogen, eigentlich wollten wir nur die Kernstadt zunächst mal und uns dann in die Außenbezirke vortasten. Das hat uns dann bewogen, jetzt doch wirklich das jetzt zu forcieren, weil wir da einen Zeitzeugen noch haben. Und ich war zusammen mit der Julia Murken in der Adventszeit bei dem Herrn Röhm in Lustnau und wir haben ein tolles Zeitzeugengespräch dort erlebt, wie er einfach uns erzählt hat von dieser Großtante und ihrem Weg und dass ihn das total umgetrieben hat, als er dann als junger Mann aus dem Krieg zurückkam und erfahren hat, dass die Frau gestorben ist. Es gab ja immer diese Trostbriefe von irgendeiner Einrichtung dann, dass die Menschen an einer Krankheit gestorben sind. Er hat das von vornherein nicht geglaubt und es war ihm eigentlich klar, was damit passiert, mit dieser Großtante passiert ist. Es hat ihn sehr umgetrieben und er hat sich unheimlich darüber gefreut, dass das jetzt auch zu einem Abschluss gebracht wird. Er hat uns gesagt, diese Tante Anna, die ist mir immer im Kopf, die treibt mich um, je älter ich werde. Und das ist einfach nicht abgeschlossen. Er hat sie als eine sehr liebevolle, interessante Persönlichkeit erlebt als kleiner Junge. Er hat gesagt, wissen Sie, ich fand das einfach spannend, was die erzählt hat. Das war mehr als Märchen, das war einfach was Lebendiges, was die mir so erzählt hat. Ich habe da nicht danach gefragt, ob das jetzt stimmt oder ob das nicht stimmt. Ja, so kann man ja diese Dinge auch sehen und Kinder können das ja sehr viel mehr. Und wir freuen uns sehr, dass wir für ihn auch jetzt, dass wir diesen Weg jetzt abschließen können. Ja, das wäre also aus der Gruppe jemand, die Anna Steinhilber, und bei den politisch Verfolgten würde ich jetzt mal die Julie Meyer nehmen. Die war im Gegensatz zu den beiden anderen kein Tübinger Gemeinderatsmitglied, sondern sie war Handarbeitslehrerin, wollte eigentlich Medizin studieren, hat das aber, wie das damals für die Frauen halt so war, der Vater ist früh gestorben, sie musste dann Geld verdienen, musste die Mutter unterstützen, hat das nicht so recht hingekriegt, hat dann eine Textilausbildung gemacht, war einige Jahre in Indien, hat dort gearbeitet in einer Weberei und Näherei und kam dann zurück und hat dann ihr Medizinstudium doch wieder aufnehmen können, auch bis zum Physikum, glaube ich. Aber dann war es wieder einfach finanziell knapp. Dann hat sie als Handarbeitslehrerin gearbeitet in dieser am Schulberg, in dieser Frauenhaushaltsschule, die es dort gab. Und hat auf Drängen einer Nichte, war es meines Wissens, die in Stuttgart lebte, einen Kommunisten versteckt und für mehrere Tage in ihrer Wohnung oder Wochen in ihrer Wohnung. Und dieser Kommunist, dessen Namen wir gar nicht wissen, der ist dann bei der Flucht in die Schweiz verhaftet worden und hat unter schwersten Foltern auch ihren Namen preisgegeben. Daraufhin wurde sie verhaftet und kam zum Glück nicht in ein Lager, die Nichte sehr wohl, weil die vorher schon politisch aktiv war und aufgefallen war, die dann auch hier in Tübingen lebte, für die wir dann nächstes Mal auch noch einen Stein verlegen müssen. Aber sie war, galt einfach als unbescholtene Frau politisch und nicht im Widerstand. Aber sie war durchaus von Anfang an Mitglied der Roten Hilfe. Also sie war eine sehr politisch aktive Frau, aber sie war nicht öffentlich aufgetreten. Und damit wurde sie dann wieder entlassen, erhielt aber Berufsverbot. Und dieses Berufsverbot war dann auch lebenslänglich 2 Jahre später ausgesprochen. Und das hieß für sie, dass sie sich hinfort in Haushalten als Weißnäherin und Flickfrau im Grunde genommen verdingen musste bis zu ihrem Ende.
Jetzt bekommt sie auch einen Stolperstein. Genau. Am 24. Juni von 9 bis 18 Uhr geht die Aktion, die... Ja, das Rahmenprogramm startet schon am Donnerstag davor und geht noch bis zum 5. Juli. Vielen Dank, Frau Sänger, dass Sie da waren von der Tübinger Stolperstein-Initiative. Ich wünsche gutes Gelingen bei der Aktion und ja, bei allen weiteren auch Recherchen und Planungen.
Ja, Ihnen auch ganz herzlichen Dank und wir freuen uns, dass das jetzt wieder soweit ist.
Sehr gerne. Und das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag in der Wiederholung, dann nochmal am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8 in der Früh und alle Wortbeiträge sind dauerhaft auf wüste-welle.de nachzuhören und auch herunterzuladen. Das nächste Lokalmagazin dann am kommenden Freitag in der zweiten Stunde zu Gast Rodrigo Otero Herraut, ein Fotograf und Filmemacher, der ein Fotoprojekt mit großformatigen Bergfotografien in Nähren realisiert. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut und tschüss.